Anstoß, der Fußball-Podcast.
Am Hamburger Müllerntor riecht es noch nach Gras und auch ein kleines bisschen nach Rasen. Und schon sitzen wir hier zusammen. Und Fabian, ich glaube, wir nehmen gerade die späteste Anstoßfolge aller Zeiten auf. Kann das sein?
Ist ja immer die Frage, in welcher Zeitzone man ist, ne? Aber wenn wir jetzt einfach mal die CET, ne, die Central European Time voraussetzen oder die mitteleuropäische Zeit, wie wir kultstussig sagen, dann würde ich sagen, möglicherweise. Also wir haben uns ja für ja so Studenten, die wir ja auch manchmal noch so sind, was so den Lifestyle und den Mut angeht, haben wir uns ja schon relativ häufig recht früh getroffen. Ich erinnere mich an Folgen, die vielleicht so rund um 7:30 am Montagmorgen entstanden sind. Aber dass wir uns jetzt hier an einem Dienstag, oder wie man auch in Norddeutschland sagt, auf einen Dienstag, hier um, was haben wir jetzt, 22.36 Uhr treffen. Das hat so ein bisschen so diese Vibes wie, wenn wir jetzt vielleicht beide so Grundschulfreunde wären und ich bei dir oder du bei mir übernachten darfst, und wir beide vor lauter Aufregung, dass wir nun da irgendwie beieinander übernachten dürfen, nicht so richtig in die Plön kommen, ne? Nicht so richtig ins Bett kommen, oder?
Ja, aber der Grund ist ein anderer. Ja. Das ist der Nachhol-Podcast, ne? Also der Nachhol-Podcast, weil ja heute der doppelte Nachholspieltag in der Fußball-Bundesliga stattgefunden hat. Werder Bremen hat soeben mit 0:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren und der FC St. Pauli hat 1:1 gegen RB Leipzig gespielt. 90+2. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hat Martin Kaas einen Foul-Elfmeter für St. Pauli zum späten Ausgleich verwandelt und deswegen nehmen wir erst so spät auf. Ich komme gerade aus dem Stadion. Ich habe mittlerweile ja einen Helikopter, der mich vom Millerntor hier in meinen Podcast-Keller bringt. Vor diesem Keller befindet sich logischerweise dann eine Hochebene und da habe ich mir so einen kleinen Hubschrauber-Landeplatz errichten lassen. Und deswegen habe ich es rechtzeitig zu dieser späten Aufzeichnung nach Hause geschafft in meinem Podcast-Keller. Ja, und du bist immer noch ganz woanders. Und wir sind über eine Internetverbindung miteinander verbunden und reden jetzt über die beiden Spiele am Dienstag, aber auch noch über das vergangene Bundesliga-Wochenende. Sein Name, also dein Name, ist Fabian Wittke. Ich heiße immer noch Michael Augustin und ihr hört Anstoß, euren Lieblingsfußball-Podcast.
Das ist definitiv so. Ich sage hey, hey geschrieben H-E-Y, vielleicht auch hey, hey. Ja, und da könnte man vielleicht auch daraus ableiten, dass ich tatsächlich jetzt nicht mehr in Südafrika bin und wie wir der Verwahrlosung der Sitten entnehmen können, ist Michael Augustin trotz der Betonung obgleich des Wohnsitzes im Hamburger Arbeiterviertel mittlerweile so ein bisschen der späte Jens Lehmann geworden, ne? Der zu Stuttgarter Zeiten, der vom Tegernsee dann auch ganz gerne mal mit dem Helikopter zum Training geflogen ist und diese Gepflogenheiten pflegst du jetzt auch als St. Pauli-Fan. Das ist aber auch so ein bisschen der St. Pauli-Fan von heute, der auf der einen Seite immer noch so ein bisschen an dem Astra festhält, auf der anderen Seite sich aber diesen Helikopterflug vom Millerntor-Stadion ins Arbeiterviertel dann doch auch irgendwie gönnt. Also diese Metapher kann man ruhig schon so stehen lassen, oder?
Ja, wer es sich leisten kann, absolut. Wer kann, der kann. Du bist also in dem Heimatland von Erik Schmidt, kann man das sagen?
Ja, kann man sagen. Oder von Markus Berg oder von Freddy Jungberg, die Älteren, Zlatan Ibrahimovic. Und zwar gibt es hier eine tatsächlich ganz spannende Geschichte, also für alle Kurzentschlossenen, die vielleicht noch von Kiel mit der Stena Line hochfahren wollen nach Göteborg und von Göteborg dann weiter aus nach Stockholm. Ich will nicht sagen, es gibt hier eine Art Weltrekordversuch, aber es gibt hier auf jeden Fall eine sehr große Beachvolleyball-Indoor-Veranstaltung. Wie wir Beachvolleyball-Fans wissen, ist ja klar, dass die beiden schwedischen Teams ja bei den Weltmeisterschaften Gold und Silber gewonnen haben und diesen Hype-Train, jetzt habe ich hier gerade so eine irgendwie was im Hals, aber das ist natürlich jetzt gerade zur rechten Zeit.
Gesundheit.
Das ist echt absurd. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber warte mal ganz kurz.
Ein Elefant.
Ein Elch. So, ich habe den Elch-Test bestanden. Beachvolleyball. Ich weiß. Entschuldigung.
Ihr wart dabei. Soll ich einen Arzt holen?
Als Fabian Wittke gestorben ist, in einem Hotelzimmer, nicht in der Schweiz wie Uwe Barsche, sondern in Schweden. Nein, ich wollte nur sagen, also, hier wird ein großes Beachvolleyball-Event stattfinden. Schau doch mal rein bei Queen and King of the Court bei Instagram. Und jetzt darfst du mal übernehmen. Ich muss jetzt mal kurz was zu trinken holen. Sag mal was.
Ich kann ja ein bisschen was über das Spiel am Hamburger Müllerntor erzählen. Ein Spiel, in dem der FC St. Pauli über weite Strecken seine nicht vorhandene Erstligatauglichkeit in Sachen Offensive eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Ricky J. Jones, der aktuell schnellste Spieler der Bundesliga, aus der dritten englischen Liga verpflichtet, hatte 200-prozentige Chancen, stand mehr oder weniger frei vor Peter Gulaschi vom Leipziger Torhüter und hat beide Chancen kläglich vergeben, auch weil er an der einen Stelle ja so ein bisschen das Tempo nicht aufgenommen hat und dann vielleicht auch anfing nachzudenken. Und RB Leipzig kommt mit Diomandé in einer Situation zum Abschluss, nach einer Standardsituation, als St. Pauli den Ball an die Strafraumgrenze geklärt hat und ja dann niemand weit genug rausrückte, um Diomandé am Torschuss zu hindern. Ein glücklicher Treffer, weil eben viel Platz da war, aber weil auch der Schuss von Diomandé noch leicht abgefälscht war. Und da habe ich gedacht, das ist doch mal wieder typisch. Ricky J. Jones vergibt Riesenchancen für St. Pauli. St. Pauli hatte nicht viele Top-Möglichkeiten, hat ansonsten defensiv wieder sehr stabil gestanden und Leipzig kommt so dann zum Sieg. Und das war auch noch mein Gedanke in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Aber dann hat David Raum, unser aller Außenverteidiger der deutschen Fußballnationalmannschaft, Martin Kaas, in allerbester brutaler Manier umgesetzt im Strafraum, sodass der Schiedsrichter keine andere Möglichkeit hatte, um auf den Kreidepunkt zu zeigen. Es gab also noch sehr spät einen Foul-Elfmeter für St. Pauli. Und auch den hat Martin Kaas dann genommen, sich den Ball genommen, diesen Elfmeter verwandelt, sehr glücklich verwandelt. Es war ein schwach geschossener Elfmeter. Peter Gulaschi war noch dran, aber der Ball war drin. Und deswegen hat St. Pauli 1:1 gespielt. Kannst du widersprechen oder mache ich jetzt einfach die 45 Minuten voll? Soll ich weiter so ein Solo, bis dann der Abbinder kommt oder bis der Opener der ersten Kultrubrik kommt, hier machen? Oder möchtest du an dieser Stelle vielleicht wieder mit einsteigen?
Wie geht's dir? Ich steige sehr, sehr gerne wieder mit ein. Und tatsächlich hat sich mein Hals beruhigt. Ich bedanke mich bei dir. Ich habe dir natürlich zugehört. Und du hast ja gesagt, das ist jetzt der Nachhol-Podcast, ne? Und du hast ja von dem Ausgleich gesprochen. Vielleicht war das aber nicht nur der Ausgleich, sondern auch, wie sagt man so schön, die ausgleichende Gerechtigkeit, weil diesen späten Foul-Elfmeter, vielleicht ja auch in Anführungsstrichen ein bisschen unnötigen Foul-Elfmeter gegen den FC St. Pauli, gegen Borussia Dortmund, den hat man sozusagen auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen kläglich verursacht und hier hat man dann das Spielglück auf der anderen Seite gehabt. Ja, und so gleicht sich das denn doch aus, ne?
Von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja, jetzt machst du mir Mut. Aber mein Gefühl nach dem Wochenende, da gab es ja am Freitag ein nicht so berauschendes 0:0 im Hamburger Derby gegen den HSV. Und es gab am selben Wochenende ja einen Sensationssieg des FC Augsburg bei den Bayern. Es gab ein 3:1 von Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. Das Spiel habe ich beruflich in voller Länge gesehen und fand die Mainzer sehr, sehr stark. Und gehe sogar so weit, dass ich sage, Mainz 05 ist von den Teams, die sich aktuell im Abstiegskampf befinden, die beste Mannschaft. Es wird nur noch eine Frage von wenigen Wochen sein, bis sich die Mainzer dann von den letzten drei Tabellenplätzen entfernen werden. Und nach diesen Siegen von Mainz gegen Wolfsburg und von Augsburg bei den Bayern habe ich mich gefragt, wer sollen eigentlich die beiden Mannschaften sein, die der FC St. Pauli hinter sich lässt? Also Heidenheim, ja, könnte sein, Tabellen 18. aktuell. Aber wer sind die anderen Mannschaften? Und heute, ich habe das Spiel dann tatsächlich heute, ich rücke jetzt raus mit der Wahrheit, in der DAZN-Konferenz gesehen. Heute ist mir dann doch noch eine andere Mannschaft begegnet, die möglicherweise, ich will nicht sagen, hinter dem FC St. Pauli einläuft, aber die jetzt so richtig mittendrin ist im Abstiegskampf. Und da rede ich über Werder Bremen. Über Werder Bremen, die Bremer haben es nicht geschafft, in Überzahl gegen Hoffenheim einen Punkt mitzunehmen. Also kurz nach dem Platzverweis des Hoffenheimers Wouter Böcher fiel dann das 2:0 für die TSG durch Grischa Prömel. Danach waren die Bremer zwar am Strafraum der Hoffenheimer, aber haben immer wieder Pech gehabt bei den Abschlüssen. Immer wieder hat sich ein Abwehrbein in die Schussbahn gestellt oder ein Bremer Torschuss ist irgendwie anders geblockt worden. Und das Offensivproblem, das St. Pauli hat, das hat Werder Bremen auch. Also die Bremer haben auch keinen klassischen Torjäger. Justin Ginmar hat auch erst 4 Saisontore. Er war heute nicht derjenige, der da eine Großchance nach der anderen liegen lassen hat. Und die Bremer haben heute mit einer Notabwehr gespielt. Koulibaly, Malatini und Senne Lienen dann als zentraler Abwehrspieler, der zum zweiten Mal in der Bundesliga überhaupt in der Dreierabwehrkette gespielt, weil alle anderen Abwehrspieler, weil sie verletzt sind oder weil sie gesperrt sind, nicht zur Verfügung standen. Und wenn du dir die letzten Mannschaften der Tabelle anguckst, dann stellst du fest, dass alle ein Offensivproblem haben. Heidenheim hat 17 Tore, St. Pauli hat 17 Tore, Bremen hat auch nur 21 Tore, der HSV auf Rang 14 hat 17 Tore, Mainz hat als 16. 21 Tore, aber über die Mainz habe ich ja gerade gesagt, die werden da rauskommen. Augsburg ist 13., hat auch nur 22 Tore nach 19 Spieltagen, also auch nur 1,0 irgendwas Tore im Schnitt. Und das ist ja auch nicht die große Überraschung, dass Mannschaften, die im Tabellenkeller sind, keinen klassischen Knipse haben, dass sie nicht nur in der Defensive vielleicht hier und da ein bisschen wackelig sind, sondern auch, dass sie in der Offensive Probleme haben. Und das ist im aktuellen Abstiegskampf eklatant bei allen Mannschaften, die im Tabellenkeller stehen. Ich habe nach diesem späten Ausgleichstor eben gerade durch Kars gegen Leipzig wieder ein bisschen Hoffnung. Aber es wird sehr, sehr schwierig für St. Pauli, zwei Mannschaften zu finden, die am Ende dann hinter St. Pauli einlaufen. Und wenn zwei sind, dann wäre es am Ende Rang 16. Besser wären ja noch drei, denn dann wäre es Rang 15. Das wäre der direkte Klassenhalt. Aber jetzt bin ich mal auf deine Einschätzung gespannt, weil du ja inzwischen wieder frei atmen kannst und der Husten, glaube ich, weg ist, oder?
Der ist ja schon länger weg. Aber ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen dichter auf Werder ran zu sprechen kommen, mich Werder dichter nähern, auf Nahdistanz sozusagen gehen. Und zwar ist mir eher aufgefallen, dass ich jetzt schon, glaube ich, so den Finger mittlerweile auf Clemens Fritz richten möchte, vor dem Hintergrund, natürlich werden Entscheidungen immer irgendwie auch im Konglomerat getroffen, aber am Ende gibt es natürlich auch jemanden, der dem Ganzen vorsteht und der dann wiederum auch, in der Form der Kommunikation mit der Verkündung entsprechender Veranstaltungen nach draußen geht. Und ich finde, es fängt schon weitaus früher an. Du hast die Offensiv minderen Qualitäten angesprochen oder das Manko in der Offensive. Aber ich würde tatsächlich sogar noch einen Sommer früher anfangen. Ich würde sagen, erster großer Fehler von Clemens Fritz in Anführungsstrichen und Co., das war den Vertrag mit Nick Woltemade nicht zu verlängern, sondern den dann doch zum VfB Stuttgart ziehen zu lassen. Da ging es ja, so wie man so hört, um vielleicht nur noch ein paar hunderttausend oder vielleicht wäre es ja eben auch noch eine Million gewesen, da dann eben nicht ins Risiko zu gehen. Am Ende natürlich auch mit Ole Werner den Coach zu verprellen, eben auf Kosten des gesamten Kaders, weil Ole Werner gesagt hat, ich möchte mit Werder nach einer starken Saison, ich sag mal, es waren 52 oder 53 Punkte, ich glaube genauso viele wie Leipzig in der entsprechenden Saison, ich möchte mit Werder dann auch den nächsten Schritt gehen. Das, was sich, glaube ich, auch viele Werder-Fans immer gewünscht haben, dass man dann auch mal wieder sich traut und eben nicht so wie auch in den vergangenen Jahren zuvor, in denen man noch wirtschaftlich schlechter dastand, in denen man immer wieder das Tafelsilber abgegeben hat, in denen man immer wieder die Besten hat ziehen lassen, weil man irgendwie auch so ein bisschen das finanzielle Polster brauchte, um die wirtschaftlichen Defizite auszugleichen. Und das hätte man natürlich auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, mit einer Verlängerung und einem späteren Verkauf von Woltemade sozusagen auf Zeiten, ne, machen können. Hätte man auf Zeiten sagen können, dass das Geld, klar, auch im Nachhinein wissen wir das alle besser, aber das Geld hätte man natürlich dann für sehr, sehr viele finanzielle Löcher nehmen können, um zu stopfen. An dessen Stadt hat man aber auch gleichzeitig mit Mangala irgendwie auch mal aus dem Nichts sehr viel Geld ausgegeben, Samuel Mangala, und für Werder auch untypisch viel Geld für dann einen erstmal so recht hochtalentierten in Richtung Italien, kam doch von Juventus Turin, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Und gleichzeitig aber ist man auch gewissen Problemen nicht nachgegangen, die du eben auch angesprochen hast. Ja, Justin Ginma, das war auch so eine Art, in Anführungsstrichen, ich will nicht sagen Geniestreich, aber da hat man vielleicht auch einen umworbenen Spieler nochmal halten können, verlängern können. Aber ansonsten, wenn du dir den gesamten Werder-Kader anguckst, mit Zetterer, den man am Ende auch noch abgegeben hat, der auch ein Leistungsträger war, wenn du die Startelf heute anguckst, mit auch noch einem Milosevic, der jetzt im Winter nachverpflichtet wurde, Romano Schmid, ja, soll natürlich auch Angebote aus England haben. Jens Day hat sich sicherlich auch zu einem Leistungsträger etabliert. Aber wenn du dahinter hast, Demann, Puertas, Sugawara, Koulibaly, 18 Jahre alt, die Innenverteidigung ist zwischen Friedel und nicht Friedel und wechselt auch andauernd.
Ja, aber Moment, Friedel, Stark Felix, und Pieper waren ja nicht dabei. Heute haben Werder, ich glaube, 6 oder 7 Spieler gefehlt. Deswegen
genau,
würde ich,
hab ich auch nicht
diese
gesagt.
Startelf jetzt nicht so viel hineininterpretieren.
Nein, aber ich will nur sagen, dass einfach gut, in diese Startelf, aber dann kannst du dir natürlich auch die, ich will nur sagen, dass es auch gerade in der Defensive natürlich viele, viele Rochaden, viele Wechsel gab und gleichzeitig heute die Einwechselspieler Marco Gröll sind. Das ist ja nun auch noch nicht das, wovor die Liga zittert. Keke Topp, der jetzt irgendwie auch noch gar nicht gezeigt hat, dass er Werder helfen kann. Patrice Jovic, der ein großes Talent ist. So, dann hast du auf der Bank noch einen Mick Schmidtgens, einen Skelly Alvero, einen Isaac Hansen Aaron, den Norweger und Wesley Ade. Und dann denke ich mir so, warum reden wir eigentlich nicht schon viel länger über Werder als absoluten Abstiegskandidaten? Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, jetzt bin ich da auf deine Meinung gespannt, muss man da schon natürlich auch in Richtung Peter Niemeyer und Clemens Ritz schauen, weil die haben das in den vergangenen anderthalb Jahren meines Erachtens ganz schön verbockt.
Ja, es gibt ja Kritik, dass Marvin Ducksch nicht gehalten wurde. Der ist dann in die zweite englische Liga auch, nach Birmingham gewechselt. Den weinen, glaube ich, viele Werder-Fans hinterher. Und Clemens Fritz hat vorhin im Vorlauf auf die Frage geantwortet, ob sich die Bremer jetzt in den letzten Tagen, die das Transferfenster noch geöffnet hat, noch verstärken wird. Ja, das war so der gängige Satz. Ja, sie behalten den Markt im Blick und so. Er hat da nichts ausgeschlossen, aber hat da jetzt auch keine Versprechen gemacht, die er dann am Ende vielleicht wieder einkassieren müsste oder nicht einhalten könnte. Du hast vorhin Nick Woltemades Abgang thematisiert und hast dich darüber ja fast so ein bisschen echauffiert. Da möchte ich Werder vielleicht sogar ein bisschen den Schutz nehmen, weil Nick Woltemade wurde erst beim VfB Stuttgart zu diesem international beachteten Spieler. In Bremen hat es sehr lange gedauert, bis er überhaupt seine ersten Tore geschossen hat. Die Anlagen waren da. Sie waren vor allen Dingen erkennbar, als die Bremer ihn dann zwischenzeitlich nach Elversberg, damals noch an den Drittligisten Elversberg, ausgeliehen hatten. Aber in der Bundesliga hat Nick Woltemade für Werder Bremen jetzt keine Bäume ausgerissen. Ich glaube, seine letzten Tore oder seine ersten Tore, die er für Werder erzielt hat, waren in den letzten Spielen der Saison, bevor er dann zum VfB Stuttgart wechselte. Und er war in Bremen auch ja fast so ein Chancentod. Also hat auch seine Einsatzminuten bekommen, weil sie in Bremen natürlich auch gesehen haben, was für ein Riesentalent, im wahrsten Sinne des Wortes, was für ein Riesentalent dieser Spieler ist. Aber er hat da jetzt auch nicht Tore ohne Ende geliefert. Es waren nur ein paar wenige. Also dessen Stern ist beim VfB Stuttgart so richtig aufgegangen. Aber dass die Bremer Ducksch nicht gehalten haben, mag sich jetzt als Fehler erweisen. Und Mangula, für den Werder ja sehr viel Geld, mehrere Millionen Euro ausgegeben hat, der kam heute nach einer Stunde und hat, glaube ich, zu Anfang der Saison 3 Tore geschossen und hat da auch oft von Beginn an gespielt. Aber der ist momentan nicht gefragt bei Horst Steffen. Der wiederum, das habe ich ja auch schon mal in früheren Folgen dieses Podcasts gesagt, ja, in seiner Elversberger Zeit bewiesen hat, dass er auch mit wirklich schwierigen Kaderzusammenstellungen, mit talentierten Spielern was basteln kann. Also der hat ja ein Händchen dafür. Der strahlt sehr viel Ruhe aus. Ich hoffe nur, dass die Bremer jetzt nicht Horst Steffen in Frage stellen, weil den halte ich wirklich für einen guten Trainer, auch wenn das gerade in dieser Negativserie, die Werder Bremen durchmacht, nicht zur Geltung kommt. Aber ich bin von Horst Steffen als Trainer grundsätzlich überzeugt. Und ja, die Bremer sind unten drin, der HSV ja auch, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, der HSV hat noch das Nachholspiel am 4. März gegen Bayer Leverkusen in der Hinterhand, aber kriegt auswärts wenig auf die Reihe, hat dann nur 2 Punkte geholt, beziehungsweise 3. Das 0-0 am Millerntor war der 3. Punkt, glaube ich, in der laufenden Saison auswärts. Aber zu Hause tritt der HSV halt sehr viel anders auf oder ganz anders auf. Und aufgrund der Heimstärke traue ich den Hamburgern den Klassen halt auch zu. Aber trotzdem, auch da ist das aktuelle Momentum nicht auf Seiten des HSV. Dafür war die Leistung am Freitag bei St. Pauli auch zu schlecht.
Ja, ich sehe das beim HSV sogar eigentlich noch ein bisschen brenzlicher. Und zwar finde ich, dass die im Verhältnis zur eigenen Kaderstärke eher noch underperformen. Also eher noch schlechter abschneiden, als ich sie eigentlich rein von der Stärke, von der nominellen Stärke des Kaders sehe. Und wie gesagt, ich finde, wenn du bei Werder zwischen die Reihen guckst, und Stichwort nochmal Talent oder Nicht-Talent, ja, Werder setzt ja trotzdem aber dann irgendwie auch auf, ich sag jetzt mal, Marco Gröll und auf Keke Topp, also setzen im Sinne von, die hat man ja dann trotzdem irgendwie auch geholt und dafür aber irgendwie dann Woltemade gehen lassen. Ich glaube, gerade mit der Vergangenheit, dass man ihn auch schon so lange kennt, hätte Werder definitiv mutiger sein müssen, Nick Woltemade vielleicht auch nochmal, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber halt das Entscheidende mehr zu geben Und wie gesagt, dieses Risiko einzugehen, ich glaube, das hätte man schon doch machen sollen. Aber wie gesagt, nochmal, ich will eigentlich nur sagen, dass man, wenn man bei Heidenheim zwischen die Reihen schaut, beim FC St. Pauli zwischen die Reihen schaut, bei Werder zwischen die Reihen schaut, dann kann man schon auch relativ klar erkennen, warum es eben momentan nicht funktioniert und oder beziehungsweise so funktioniert oder nur mangelhaft funktioniert, kann man ja vielleicht auch sagen. Beim HSV, wenn man aber in die oder zwischen die Reihen guckt, eher denkt so, müsste da nicht eigentlich mehr drin sein? Von daher finde ich, ist sozusagen das Abschneiden des HSV eigentlich sogar vielleicht noch ein bisschen niedriger zu bewerten als bei den anderen, weil das eben bei den genannten Vereinen vielleicht schon fast erwartbar war, also natürlich vielleicht auch besonders von Heidenheim. Und dann ist natürlich jetzt auch noch, du hast das Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen angesprochen, auf der anderen Seite ist der HSV natürlich auch maximal bestraft, möglicherweise mit dem anstehenden Spiel. Ne?
Gegen die Bayern, die vielleicht ein bisschen Wut im Bauch haben werden, ja, nach dieser sensationellen Niederlage gegen Augsburg. Ja, mag sein, aber das Spiel findet im Volkspark statt. Unter normalen Umständen wird der HSV gegen die Bayern verlieren. Da gehe ich ehrlich gesagt auch von aus. Aber ich bewerte den HSV immer noch als Aufsteiger und nach diesem wirklich ganz, ganz schwachen Start, die ersten drei Spieltage, bevor dann Vieira, Vuškovic und Lokonga verpflichtet wurden und in die Mannschaft integriert wurden. Also wenn man die ersten drei Spiele mal ausklammert, spielt der HSV für einen Aufsteiger eine gute Saison. Also das meine ich tatsächlich ernst. Und was der HSV aber auch mit den anderen Abstiegskandidaten gemeinsam hat, ist die Offensivschwäche. Der HSV hat jetzt Damian Downs verpflichtet. Den fand ich wirklich mangelhaft bis ungenügend am vergangenen Freitag am Millerntor. Der HSV hat aber natürlich diese Transformation hinter sich und hat inzwischen diese ja wirklich wackelige Abwehr, die jahrelang in der zweiten Liga den HSV begleitet hat, in den Griff bekommt. Natürlich auch wegen eines Spielers wie Luka Vuškovic. Capaldo hat mir gut gefallen am Millerntor. Die Verstärkungen sind gut gewesen, die Nachverpflichtung, vor allen Dingen Vuškovic, Lokonga und eben Vieira. Und deswegen, glaube ich, wird der HSV auch nach wie vor gute Karten haben, um die Liga zu halten, weil es zu Hause eben gut läuft, aber auswärts, um jetzt nochmal den Bogen vielleicht so ein ganz kleines bisschen zum Stadtderby am Freitag zu spannen, war es so, dass der HSV im ersten Durchgang total dominant war. St. Pauli hat versucht, teilweise mit antiquierten Fußball, den ich so aus Drittliga-Zeiten, aus Regionalliga-Zeiten so zwischen 2003 und 2007 kannte, dem Gegner gefährlich zu werden. Also St. Pauli hat tatsächlich viele lange Bälle von hinten rausgeschlagen, in der Hoffnung, dass mit Kaas und Perea Larsch, die waren es, die am Freitag gegen den HSV begannen, Tiefenläufe möglich wären. Und Luka Vuškovic hat sich, glaube ich, kaputt gelacht. Der hat alle Bälle hinten rausgeköpft und der HSV hat die erste Halbzeit dominiert, ohne wirklich große Torchancen zu haben. Aber in der zweiten Halbzeit war der HSV dann nur darauf bedacht, St. Pauli auf Abstand zu halten und diesen Punkt, den ja jede Mannschaft bei Spielbeginn beim Spielstand von 0-0 sicher hat, mitzunehmen. Und der HSV hat da auch nichts mehr riskiert, nichts mehr entwickelt und hat natürlich auch seinen Beitrag zu diesem sehr, sehr schlechten Hamburger Derby geleistet. Und St. Pauli hatte keinen erkennbaren Offensivplan. Das war heute gegen Leipzig anders. Und weißt du, was eigentlich so die schönste Szene war im ganzen Derby? Ich weiß nicht, ob du es irgendwie schon bei Social Media mitbekommen hast oder ob es auch auf Internetportalen thematisiert worden ist. Vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will. Ich will erstmal deine Antwort abwarten. Weißt du, was meiner Meinung nach die schönste Szene war?
Nee.
Jetzt sagt er nichts mehr.
Sag mal. Doch.
Dann musst du das nochmal wiederholen. Ich habe dich nicht verstanden.
Willst du mich nicht mehr? Nee, sag mal, worauf genau, willst du hinaus?
Ich möchte hinaus auf die 10 Minuten in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Da gab es ja keinen Fußball, weil sehr viel Pyrotechnik in beiden Kurven zu sehen war, in der Gästekurve und natürlich auch in der Süd, da wo die Ultras des FC St. Pauli sehen. Da haben sich die Spieler dann, ja, logischerweise bei Temperaturen, die sich wie minus 10 Grad angefühlt haben, versucht warm zu halten, haben sich die Bälle zugespielt. Und Fabio Vieira, der hat das in der Hälfte des FC St. Pauli getan, und zwar mit Joel Fujita und mit Arkadiusz Pirka, also mit zwei St. Pauli-Spielern. Und das war echt freundschaftlich. Die haben sich die Bälle zugespielt, nicht nur einmal oder zweimal, das ging mehrere Minuten. Also der Feind in der eigenen Hälfte sozusagen, das war so ganz anders als unter Steffen Baumgart, als die St. Paulianer ja im Volkspark zu Zweitliga-Zeiten einmal beim Warmlaufen die HSV-Hälfte betreten haben und Steffen Baumgart seine Spieler darauf hingewiesen hatte und sofort eine Rudelbildung ausgelöst wurde. Fabio Vieira durfte, wie selbstverständlich, sich in der Hälfte des FC St. Pauli, sogar mit Spielern des FC St. Pauli, warm halten. Und das fand ich ehrlich gesagt ganz schön.
Ich finde aber, was das angeht, war doch dieses Derby, also ich habe tatsächlich sehr viel davon mitbekommen, war dieses Derby doch fast schon kitschig, exemplarisch für das, wie man sich es eigentlich wünscht, oder? Also zwei sensationelle Choreos, Fernmärsche noch und nöcher und am Ende des Tages Emotionen und Konfetti innerhalb der Stadions und draußen blieb es, wie sagt man so schön, nach Polizeiangaben weitestgehend ruhig. Fast schon ein langweilig schönes Derby, oder?
Also ich finde, schön war an diesem Derby gar nichts. Es war kalt, es war ein beschissenes Fußballspiel. Bei mir hat sich ehrlich gesagt auch in den Tagen vorher keine Derby-Stimmung so richtig aufgebaut. Und ich war mit Schlusspfiff weg und habe auch nur so schnell wie möglich versucht, irgendwie nach Hause zu kommen, weil mir so schweinekalt gewesen ist. Und das Spiel war einfach massiv. Also das war wirklich eines der schlechtesten Fußballspiele, das ich in den vergangenen Jahren gesehen habe. Es gab ja noch diesen Aufreger mit Luka Vuškovic. Hast du das mitbekommen, der sich von den St. Pauli-Fans provoziert wurde von einer Tapete, die da auf der Südtribüne hochgehalten wurde? Da wurde sein Bruder, der wegen Dopings gesperrte, Mario Vuškovic, angegriffen. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Da stand irgendwie Aufputschmittel und ehrliche Arbeit, mach eine Handwerkslehre, Mario, irgendein HSVer lügt doch immer. Und Mario 44, der, ich glaube, so eine Spritze, die darauf hindeuten sollte, dass er ja wegen Dopings bestraft und gesperrt wurde, war da auch noch zu sehen. Und ein Fanclub des FC St. Pauli, das war nicht die Ultras St. Pauli, das war ein Fanclub, dessen Mitglieder sich auch auf der Süd aufhalten, hat quasi in den sozialen Medien, ich glaube, es war bei Facebook, ein Bekennerschreiben abgegeben und hat auch auf den NDR-Podcast verwiesen. Der Fall Vuškovic, Opfer oder Täter, dazu gibt es auch eine TV-Doku. Hast du davon mitbekommen?
Nee, okay. Jetzt ist behind the scenes.
Ja gut, der ist vor 6 oder 8 Wochen rausgekommen und
also der den Podcast kenne ich, den Podcast kenne ich natürlich, aber ich meine, du hast ja gesagt jetzt, dass darauf jetzt auch noch einen Verweis im Stadion gab und das sozusagen jetzt die Weiterdreh im Stadion gegeben hätte.
Zumindest nicht auf dieser Tapete, sondern in dem Bekennerschreiben, das glaube ich bei Facebook veröffentlicht worden ist, gab es einen Verweis auch auf diesen Podcast. Also natürlich wollten da St. Pauli-Fans Luka Vuškovic provozieren, hat auch super geklappt. Der hat sich dann nach dem Spiel auf dem Weg in die Katakomben mit den Fans angelegt und hat sich da dann auch, glaube ich, noch eine verbale Auseinandersetzung mit Carol Metz und mit Peter Nemeth, mit dem Abwehrspieler und dem Co-Trainer des FC St. Pauli geliefert, soll noch das St. Pauli-Wappen angerotzt haben, glaube ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen was kann ich dem abgewinnen, weil dieser Podcast, der von Investigativkollegen des NDR gemacht wurde, deutet darauf hin, dass es in diesem Dopingfall von Mario Vuškovic, das ist ja der ältere Bruder von Luka, viele Unregelmäßigkeiten gab. Da ist von Infusionen die Rede, die Mario Vuškovic über Monate bekommen haben soll von den HSV-Ärzten, weil er sich körperlich sehr schwach gefühlt hat. Die sind offenbar auch nicht ordnungsgemäß von den Ärzten dokumentiert und protokolliert worden. Dann gab es von der Vuškovic-Seite von seiner Mutter, die sowas ist wie seine Beraterin, eine E-Mail an den HSV mit dem Vorwurf, die Ärzte hätten ihn irgendwas gespritzt und deswegen sei es zu dieser positiven Dopingprobe gekommen. Und dann gab es ja kurz danach einen neuen Vertrag für Mario Vuškovic und dann wollte die Vuškovic-Seite plötzlich von dieser E-Mail und von diesen Vorwürfen nichts mehr wissen und das war dann alles okay. Und dann hat der HSV, finde ich, so ein Narrativ entwickelt. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, dass natürlich alle mit Vuškovic mitfühlen und man bildet eine Einheit. Das sieht man auch, wenn da vor der Nordtribüne gefeiert wird, dann wird ja auch oftmals das Trikot mit der Nummer 44 hochgehalten oder entsprechende Banner mit Solidarität für Mario Vuškovic werden hochgehalten. Also es passt kein Blatt Papier zwischen dem wegen Dopings gesperrten Spieler und dem Verein und das Narrativ ist so ein bisschen so, jeder, der Mario beschuldigt, ist unser Feind. Der geht durch eine schwierige Zeit, wir als Verein, wir als HSV sind für ihn da, wir bilden eine Einheit und viele HSV-Fans, finde ich, die stehen dem Ganzen so ein bisschen unkritisch gegenüber. Die machen da mit und die hinterfragen auch nichts. Und auch darauf zielte, glaube ich, diese Provokation, dieses Transparent der St. Pauli-Fans ab.
Die ja natürlich, muss man dann auch ganz ehrlich sagen, ja genauso wenig mehr wissen als die HSV-Fans. Ne? Und wenn man das sozusagen von der emotionalen Seite loskoppelt und auf das Gleis der Justiz stellt, dann muss man ja zunächst einmal, solange bis man nichts Besseres oder nichts Strafbareres bewiesen hat, von der Unschuldsvermutung ausgehen. Und wenn du sozusagen dann wiederum als St. Pauli-Fans den HSV oder die HSVer als Lügner bezichtigst, dann ist es natürlich auch auf der anderen Seite nicht richtig. Ne? Also es ist natürlich ganz generell, ist, glaube ich, das Stadion oder sind die Tribünen nicht der richtige Ort, so etwas auszutragen. Aber wenn man sozusagen dem einfach ganz ehrlich nachgeht, dann ist es natürlich auch nicht die feine Art und Weise. So, ne? Und so hundertprozentig, also natürlich ist Mario Vuškovic, ein verurteilter Doping-Sünder in dem Sinne, aber trotzdem ist es ja nicht klar. Ne? Also trotzdem ist es ja nicht eindeutig.
Es gab positive Dopingproben,
sondern
und, sonst würde irgendwie sind die ja nicht vom Himmel gefallen. Also und ich finde, das wird da außer Acht gelassen. Und es gibt ja viele
Indizien, aber ich will nur sagen,
also, da
der
kann
Sachverhalt
ich nur diesen Podcast
ist,
empfehlen, ja. Die zumindest Unregelmäßigkeiten ganz klar aufzeigen. Und ja, also ich will da jetzt gar nicht so ganz tief reingehen. Jeder hat ja die Möglichkeit, sich diesen Podcast anzuhören. Aber wir reden über einen Spieler, der wegen Dopings gesperrt wurde. Und dass er möglicherweise gar nichts dafür kannte und sich wie viele Fußballer, wie wahrscheinlich fast jeder Fußballer, in gesundheitlichen, wenn gesundheitliche Schwierigkeiten da sind oder physische Schwierigkeiten da sind, sich in die Hände der Ärzte begibt und denen auch zu 100% vertraut, das ist ja völlig klar. Das machen ja die meisten. Vielleicht kann da gar nicht so viel dafür, aber er hatte halt zwei positive Dopingtests.
Liebe Grüße von Ivan Klasnic an dieser Stelle, ne? Ja, 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 definitiv. Also genau, das schon. Und also trotzdem beobachte ich natürlich auch, dass es häufig, finde ich, schon auch fast kitschig an Mario Vuškovic festgemacht wird, dass der HSV im Prinzip zusammenhält, diese Wagenburg-Mentalität, wenn es darum geht, wie immer und immer wieder, sei es beim Aufstieg oder sei es zu anderen großen runden Geburtstagen, dann muss entsteht kein Familienfoto, ohne dass jemand noch die 44 vorhält, hochhält.
Also, ja, und das sind ja Provokationen. Also
es ist natürlich auch ein bisschen Symboltracht.
Die St. Pauli-Fans hätten ja genauso gut irgendwie ein freches Plakat, das sich auf Stefan Kunz bezieht, pinseln können und da hochhalten können während des Spiels. Und die HSV-Fans haben, ich weiß gar nicht, was die hochgehalten haben, und inwieweit die provoziert haben. Aber das ist ja so eine Wechselwirkung, die wiederholt sich dann beim nächsten Derby, wenn es denn eins geben wird in der kommenden Saison. Aber irgendwann werden die beiden Mannschaften sicherlich wieder aufeinander treffen. Dann wird sich das halt wiederholen und da gibt's das Echo der HSV-Fans. Da bin ich mir sicher. Gut, das war Freitag. Wir haben noch gar nicht über Augsburg-Bayern gesprochen. Ist das eine Sensation oder ist das einfach nur der eine Ausrutscher, den der FC Bayern dann halt mal hat. Selbst dieser starke FC Bayern.
Ja, genau. In Anbetracht dieser starken Bayern, in Anbetracht dieser Saison ist es bestimmt eine kleine Sensation. Doch, würde ich schon sagen, weil damit natürlich im Kräfteverhältnis nicht zu rechnen war. Moment, wenn wir jetzt unser Asterix und Obelix Buch aufschlagen, dann würde man wahrscheinlich sagen, eigentlich sind es ja die starken Bayern, aber nein, es gibt ja doch laut Sandro Wagner die kleinen Gallier aus Augsburg, ja, die doch auf allen Positionen genauso gut besetzt sind wie der FC Bayern München, die doch nur noch einmal ganz kurz ihre Muskeln anspannen müssen und die Finn Damen dieser Welt und wie sie alle heißen, sind doch auch als kleines Kind schon in den Zaubertrank gefallen. Allerdings haben sie ja noch ein bisschen geröbst, bevor dann der entsprechende Schluck im Magen landete. Aber jetzt, zack, ein halbes Jahr später, wo der Baum an der Seitenlinie steckt. Was ich mich gefragt habe, ob Manuel Baum, der musste doch jetzt seiner Tochter ein Pferd kaufen, weil er noch länger Trainer des FC Augsburg geworden ist. Wird dieses Pferd jetzt, wird dieses Pferd jetzt vergoldet? Kriegt das jetzt so goldene Hufen? Also dass da immer so sozusagen, weißt du, jeden Abend, wenn er Sat.1 ranguckt, Manuel Baum oder die Ranissimo am Sonntag, die Zusammenfassung, steht immer so seine Tochter im Prinzip wie so ein italienischer Mafia-Boss in der Tür mit so einer Brille und raucht Zigarre und sie sagt nur die ganze Zeit, komm, Alter, lass rüberwachsen. Ne? Also die ist die größte Profiteurin. Ach.
Aktuell erzähl mir doch keinen von Pferd.
Tochter von Manuel Baum.
Aber was ich dir erzählen kann,
ja, genau.
Es gibt so eine Statistik, genau. Die
Apfel fällt nicht weit vom Pferd.
Bezieht sich auf die Zeit nach 2012. 2012 wurde ja Borussia Dortmund zum letzten Mal deutscher Meister und seitdem nur die Bayern, bis auf eine Ausnahme 2024, noch nicht so lange her, da wurde Bayer Leverkusen deutscher Meister. Aber die Bayern-Dominanz begann 2012. Und es gibt eine Statistik, aus der hervorgeht, wer in dieser Zeit, seit 2012, die meisten Punkte gegen die Bayern geholt hat. Rate mal, welches Team die meisten Punkte gegen die Bayern geholt hat in der Bundesliga seit 2012. Nee,
es ist echt Borussia
Mönchengladbach. Erstaunliche 29 Punkte aus 27 Spielen. Das ist die einzige Mannschaft mit Einserschnitt, also die 1, irgendwas Punkte seit 2012 gegen die Bayern geholt hat. Aber der FC Augsburg ist in diesem Ranking zumindest mal im oberen Tabellendrittel auf Rang 6 mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 21 Niederlagen. Daran erkennt man ja auch, dass auch Augsburg nicht so oft in dieser Zeit gegen die Bayern gewonnen hat, aber ein paar Mal dann eben doch und so auch am vergangenen Samstag. Auch vielleicht deshalb, weil Jonas Urbich sich einen Torwartfehler geleistet hat, weil die Bayern vielleicht auch glaubten, mit 75% oder 80% ihrer Leistungsfähigkeit gegen Augsburg ganz gut über die Runden zu kommen. Und ja, wenn die 10-mal gegeneinander spielen, gewinnt vielleicht 8-mal der FC Bayern, einmal geht's unentschieden aus und einmal gewinnt der FC Augsburg. Und dieses eine Mal haben wir am vergangenen Samstag erlebt, weil die Augsburger über sich hinausgewachsen sind, ja. Floskelhaft, aber so ist es ja gewesen. Bei denen hat alles geklappt und bei dem FC Bayern hat vielleicht auch so ein bisschen die Einstellung, die Anspannung gefehlt. Dann haben auch einige Spieler, ich will jetzt nicht nur auf Urbich rumhacken, auch Harry Kane war nicht so gut, nicht ihren besten Tag erwischt und dann kommt sowas eben zustande. Aber was ist passiert? Nichts ist passiert. Obwohl Borussia Dortmund am selben Spieltag auch gewonnen hat, sind es immer noch 8 Punkte.
Aber was ja eigentlich fast schon viel sensationeller ist, dass sich Nico Schlotterbeck zu der Aussage hat hinreißen lassen, so die Bayern sollen mal aufpassen, wenn sie patzen, dann sind wir da. Ist ja schon fast niedlich. Aber man muss natürlich auch sagen, in Anbetracht der Saison des FC Bayern München tut sowas natürlich trotzdem extrem weh. Ja, also die Frage ist ja sozusagen, was kannst du denn als FC Bayern München Spieler aus dieser Saison noch rausholen? Du kannst natürlich Torprämien, Punktprämien, Siegprämien und du kannst ja eben vielleicht auch sagen, wir möchten ungeschlagen hier durchmarschieren. So, und das kannst du eben dann nicht mehr. Also damit will ich nur sagen, Meister wirst du, das ist fest eingeplant. Also diese Ziele, die man sich setzen kann, davon ist jetzt schon eins nicht mehr, natürlich auf sehr hohem Niveau.
Deswegen haben ja auch die Fans von Bayer Leverkusen gesungen, ungeschlagen Meister, und dann weiß ich nicht, TSV oder was singen die, TSV Bayer 04 Leverkusen. Auf jeden Fall ist Bayer Leverkusen ja 2024 ungeschlagen Meister geworden.
Ja.
Diesen Rekord kann sich der FC Bayern jetzt nicht mehr einsacken. Ja.
Das können sie.
Wir könnten uns eine Kultrubrik auch mit Blick auf die Uhr, Mann, es geht schon fast auf 23.30 Uhr zu. Also wir wollen ja vor der Geisterstunde fertig sein, im Idealfall die Folge dann auch bereits veröffentlicht haben. Was hältst du dafür, wenn wir jetzt mit der Kultrubrik weitermachen?
Geisterstunde.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und
wiederum der andere, der was nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Vielleicht ist dir schon aufgefallen, lieber Fabian, der Norden, ne? Der Norden befindet sich ziemlich weit unten in der Bundesliga. St. Pauli am weitesten unten, dann Werder, dann der HSV, aber auch unsere Wölfe, die uns ja auch sehr wichtig sind. Der VfL Wolfsburg ist ja auch noch im Abstiegskampf. Es gibt aber Tabellen, da befindet sich der Norden ziemlich weit oben. Und zwar geht es um die Auswärtsfahrertabelle. Die listet
ich dachte,
die
Handball-Bundesliga.
Auf. Bitte?
Ich dachte, Handball-Bundesliga kommt jetzt.
Nee, ja gut, die Handball-Bundesliga macht ja auch gerade Pause. Ne? Da ist ja gerade eine EM am Laufen. Deutschland hat gestern gegen Dänemark verloren, aber kann gegen Frankreich trotzdem noch das Halbfinale erreichen. Das hört ihr bei Tempo Gegenstoß. Den Podcast zeichnen wir danach 0 Uhr auf, aber logischerweise bekommt ihr auch den, wo ihr alle Podcasts hören könnt. Nein, es geht um die Auswärtsfahrertabelle. Die listet die Mannschaften mit den meisten Auswärtsfans auf. Und da möchte ich mit dir mal so ein kleines Quiz machen. Was glaubst du wohl? Wer bringt mehr Auswärtsfans mit oder mehr Fans mit zu einem Auswärtsspiel? Eintracht Frankfurt oder Werder Bremen?
Werder Bremen.
Eintracht Frankfurt. 5.540 im Schnitt in dieser Saison. Bei Werder Bremen sind es nur 5.500, also 40 weniger.
Ich wusste, dass das jetzt sowas kommt. Ja, ja, okay. Ja.
Was glaubst du, wer bringt die meisten Auswärtsfans mit? Wer führt in der Auswärtsfahrertabelle an?
Schalke.
Aktuell. Schalke ist ein Zweitligist.
Achso, es waren jetzt nur Erstligisten. Sorry, dann habe ich das den Teil. Dann würde ich sagen, von allen Erstligisten, ja, wahrscheinlich dann, warte mal ganz kurz, Dortmund?
Der HSV ist Erster. Echt? Mit 6.500 Fans im Schnitt bei Auswärtsspielen. Wer bringt mehr Auswärtsfans mit? Union Berlin oder RB Leipzig?
Union Berlin.
Richtig, 2.944 zu 1.994.
Du würdest aber auch niemals eine Statistik vorlesen, in der RB Leipzig gewinnen würde. Also daher schließt sich schon aus.
Ja, da hast du recht. Aber ich habe diese Tabelle ja nicht erstellt. Also ich berufe mich auf Fakten. Seriöse Seiten wie fußballmafia.de, daher habe ich diese Zahlen, sind in dem Fall ausschlaggebend dafür, dass es diese Statistik gibt. Ich hab ja gesagt, die norddeutschen Vereine wollen wir ein bisschen beobachten. Was glaubst du, auf welchem Platz in der Auswärtstabelle der VfL Wolfsburg steht, also in der Auswärtsfahrertabelle?
Auf dem letzten Platz.
Auf dem vorletzten mit 1.411. Was glaubst du, welche Mannschaft hat die wenigsten Fans bei Auswärtsspielen dabei?
Hoffenheim.
Richtig, die TSG Hoffenheim mit 1.161. So, und was glaubst du, auf welchem Platz der FC St. Pauli in dieser Auswärtsfahrertabelle steht?
Ganz, ganz knapp hinter dem HSV auf der 2.
Nee, so weit oben nicht, aber auf der 6, also internationales Geschäft, 5.390. Und was glaubst du, wer hat mehr Auswärtsfahrerfans, Borussia Dortmund oder der FC Bayern?
Borussia Dortmund.
Nee, Borussia Dortmund ist auf Rang 9 mit 4.800, die Bayern sind auf Rang 2 mit 5.889. So, das waren jetzt viele Zahlen. Ich glaube, das sollte es auch gewesen sein. Zu viele Zahlen sind verwirrend. Wie willst du mich verwirren?
Ich möchte dich gerne verwirren mit Fußballprofis oder auch ehemaligen Profis, die in dieser Kapstadt-Saison in Kapstadt gewesen sind. Ich habe ja tatsächlich ja immer noch meine große Wahlheimat auch mit im Gepäck, das weißt du ja, gedanklich sowieso auch stets immer dabei, genauso wie dich, genauso wie diesen Podcast, genauso wie euch, liebe Stussis, aber natürlich auch Kapstadt, weil mir wieder so ein paar Sachen über die Social-Media-Wege vor die Linse gekommen sind, wie man so schön sagen würde. Auf jeden Fall möchte ich ein Entweder-Oder mit dir spielen. Die Frage ist, wer war in dieser Kapstadt-Saison? Die Sommersaison geht so ab Ende September, Oktober los. Da geht der Frühling so langsam in den Sommer über. Dann so richtig warm wird es dann ab November. Also sozusagen ab dieser Sommersaison zwischen Oktober und jetzt. Wer war in Kapstadt? A. Lasse Sobig oder B. Thomas Meckle?
Lasse Sobig, weil der hat auch mal in Stellenbosch gespielt.
Das ist sehr richtig. Florian Kringe oder Shinji Kagawa?
Florian Kringe.
Warum? Wie kommst du drauf?
Weil der, das ist ein cooler Typ. Ich kann mir vorstellen, dass der sich da wohlfühlt. Vielleicht macht er sogar sowas wie du, Kitesurfen. Weiß ich nicht, aber den kann ich mir da sehr gut vorstellen.
Ist sehr richtig. Michael Molata oder Michael Niedrig?
Ey, keine Ahnung. Molata. Auch ein Ex-Hamburger.
Nein. Ja, Michael Niedrig ist richtig. Michael Niedrig macht was?
Der ist für das Hoch- und Niedrigwasser zuständig.
Der macht das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln inzwischen. Früher auch mal für die Kölner in der zweiten gespielt, bei Holstein Kiel, als sie noch unterklassig waren. Marcel Jansen oder David Raum?
Marcel Jansen.
Nee, David Raum tatsächlich. Habe ich jetzt neulich gerade gesehen, auch bei ihm auf der Seite. Der ist nur mal für ein paar Tage darüber, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und habe ich tatsächlich gehört, dass der da in einem nicht ganz so schlechten Raum gewohnt hat. David Raum.
Der hat zum Glück auch im Strafraum zu einem Tiefflug angesetzt und hat somit den Elfmeter ermöglicht, den Martin Kaas dann verwandeln konnte. Ich bin David Raum heute sehr, sehr dankbar. Ihm gönne ich maximale Erholung in Kapstadt.
Und wer hat gerade heute eine Insta-Story gepostet mit dem Lions-Head im Hintergrund? A. Mats Hummels oder B. Lars Springbock?
Mats Hummels und wer war der zweite? Lars?
Springbock.
Ja, dann der.
Nee, Mats Hummels.
Okay.
Mats Hummels ist heute auch angekommen. Also die Frage ist eigentlich, lieber Michael Augustin, wann kommst du denn endlich an? Aber die Frage ist ja ganz generell auch philosophisch, wann kommt man schon an im Leben, ne?
Das besprechen wir dann in unserem übernächsten Podcast. Wir machen ja gleich Tempo-Gegenstoß und ja, dann machen wir noch so ein Therapie-Podcast, also wo wir so ein Deep Dive machen. Was sind unsere Ziele? Wo wollen wir sein, wenn wir 50 sind, wenn wir 60 sind, wenn wir 70 sind? Was wollen wir vom Leben? Das machen wir dann so zwischen 1 und 2 Uhr heute Nacht.
Das finde ich sehr, sehr gut. Ich möchte am Ende nochmal meine Stimme jetzt nochmal nehmen und den Moment vor allen Dingen auch packen und nochmal sagen, also, nur einfach nur mal, vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die es interessiert. Avicii Arena, an diesem Donnerstag ein großes Beachvolleyball-Turnier mit den Weltmeistern im Beachvolleyball, die ja nicht nur die goldene, sondern auch die Silbermedaille in Australien gewonnen haben. Und dieses internationale Turnier darf ich moderieren, bin sehr stolz darauf, wie ihr alle merkt. Aber nutzt das auch gleichzeitig, um einen Song von Avicii auf die Playlist zu packen, denn das wird ja nun natürlich auch sehr gut passen. Und zwar packe ich drauf hier, So Wake Me Up When It's All Over, Avicii, für die Anstoß-Playlist. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Was gibt's von dir?
Nix. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich habe echt, habe ich total vergessen. Auch ich bin nur ein Mensch. Ich bin wie die Bayern. Auch ich muss mal eine Niederlage einstecken. Ich habe keinen Beitrag. Ich weiß das nicht, was ich draufpacken soll. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Tut mir leid.
Du kannst aber noch für unsere Kulthörerin Pina eventuell sagen, wo du kommendes Wochenende bist.
Ja, in Rostock. Hansa Rostock gegen den FCI, gegen den FC Ingolstadt. Dritte Liga, Magenta Sport. Hansa Rostock ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der dritten Liga. 12 Spiele ungeschlagen. Es ist eigentlich nur eine Frage von Wochen, bis der FC Hansa auf einem der 3 oder vielleicht auch 2 direkten Aufstiegsplätze landen wird. Und da bin ich. Also nicht auf den Aufstiegsplätzen, aber in Rostock.
Du bist immer auf meinem Aufstiegsplatz. Da wünsche ich euch und natürlich auch dir dabei ganz viel Spaß. Genau, die schöne Woche habe ich schon ausgerichtet. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche.
Ich mich auch. Tschüss.
Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.